glaube, ich habe jetzt 15, denn die Twitter-Führung ist 19 den Stand der Diskussion, oder wo stehen wir jetzt bei der Kommentierung praktisch vom DSS-Standards? Haben wir schon mal begonnen, aber da gibt es jetzt, bevor ja so nach und nach aus der Arbeit in die Kommentierung.
Mhm. Vielen Dank, dann übernehme ich gleich und ich sage gleich mit Blick auf die Uhr, wahrscheinlich schaffen wir nicht die 5 Konsultationsfragen, die ich für heute aufrufen wollte. Aber das Thema wird uns eben noch länger im Oktober begleiten. Ganz kurz, was wollen wir heute machen? Bei der letzten Sitzung im Juli hatten wir dem FAN mich schon vorgestellt, das laufende Konsultationsverfahren zur Überarbeitung des SESB-Standards, und wir hatten auch schon mal einen ersten Blick aus der Vogelperspektive auf die 15 Konsultationsfragen im SESB-ID geworfen, in Klammern 15 Konsultationsfragen mit zum Teil Unterfrage A bis H. Also das wären mehr als 15 Fragen, die wir durch den Fachausschuss mal diskutieren lassen müssen. Und was wir heute machen wollen bei der Sitzung ist, und zwar genauer zumindest die ersten 5 Konsultationsfragen anzugucken, eher so Konsultationsfragen konzeptioneller Art, also die man vielleicht auch ohne im Detail durch die einzelnen Standards für die neuen überarbeiteten Industrien mal anzugucken, schon mal diskutieren könnte. Und die 5 Fragen, die es dann heute gehen soll, im Folgenden ist die erste Frage zur Zielsetzung, dann die zweite Frage zu einem Thema, was wir gerade auch schon gehört hatten, Interoperabilität, dann Frage 3 zu klimabezogenen Inhalten, Frage 4 zu Biodiversity, Ecosystems and Ecosystem Services sowie Human Capital, also die Verlegung der SESB-Standards mit den Forschungsprojekten. Und die letzte Frage zum Inkrafttreten. Ich habe noch ein Backup zum zweiten ID, zum IFRS S2 Guidance, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das heute nicht brauchen. Ein kurzer Recap nochmal, weil ich nicht weiß, ob alle Fachausschussmitglieder bei der letzten Sitzung im Juli dabei waren. Ganz kurz zum Konsultationsverfahren nochmal. Anfang Juli hat das ISSB 2 Exporter Draft veröffentlicht, den ersten, wo vorgehen soll, den SESB-ID, und einen zweiten zeitgleich Proposed Amendments to the Industry-Based Guidance on Implementing IFRS S2. Für beide IDs beträgt die Kommentierungsfrist 150 Tage, also Kommentierung bis Ende November möglich. Und in dem SESB-ID werden umfangreiche Änderungen an neuen Industriestandards vorgeschlagen. Er betrifft alle 8 Industrien des Rohstoffsektors, also von Coal Operations bis zu allen Oil- und Gas-Standards, sowie etwas losgelöst in der Sammlung Processed Foods. Und daneben werden auch notwendige Folgeänderungen an weiteren 41 SESB-Standards vorgeschlagen. Das betrifft dann solche Metriken, die in den neuen ersten Standards auftauchen, aber auch in anderen Standards auftauchen. Und um die anzugleichen und konsistente Disclosures über die Industrien zu gewährleisten, sollen solche Metriken dann auch angepasst werden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Zweiter und damit letzter Teil vom Recap nochmal ganz kurz zur Rolle der SESB-Standards. Also die SESB-Standards sind nicht nur für die Berichterstattung nach IFRS S1 relevant, hatten wir gerade schon gehört, da heißt es dann Refer to and Consider the Applicability of the SESB-Standards, sondern die SESB-Standards spielen und spielen auch zukünftig eine Rolle bei der ESRS-Berichterstattung. Was wir da gegenwärtig haben in der geltenden Delegated Act-Fassung von ESRS 1 ist ein Verweis auf die SESB-Standards unter den Übergangsbestimmungen. Was wir dann in den gegenwärtig konsultierten EFAG-Vorschlägen zum überarbeiteten Z1 sehen, ist, dass die Formulierung weiterhin noch drin ist, aber nicht mehr Teil der Übergangsbestimmung ist, sondern sich im Abschnitt zu den Entity-Specific Disclosures findet. Das heißt im Grunde, die Rolle der SESB-Standards wird bei der ESRS-Berichterstattung, wenn die Entwürfe so durchgehen, wie sie jetzt vorliegen, eher verstetigt als zurückgenommen. Okay, dann können wir auch einsteigen in die 5 Konsultationsfragen, die ich heute aufgerufen habe, auf den letzten 40 Folien. Starten wir mit der Frage zur Zielsetzung, Frage 1. Hier vielleicht ganz kurz, das übergeordnete Ziel der SESB-Überarbeitung ist es, ganz einfach formuliert, Unternehmen bei der Anwendung von S1 und S2 zu unterstützen und die Entscheidungsnützigkeit von Nachhaltigkeitsinformationen für Investoren zu erhöhen. Etwas generisch, deswegen wurden noch Schwerpunkte für die Überarbeitung gesetzt. Das sind zum einen, dass die internationale Anwendbarkeit der SESB-Standards gestärkt werden soll durch die Überarbeitung. Dann haben wir als zweiten Schwerpunkt unter den Zielen, dass die Interoperabilität mit anderen Standards und Rahmenwerken verbessert werden soll. Namentlich genannt werden hier immer wieder insbesondere GRI, TNFD und ESRS. Dann soll eine Angleichung von Themen und Metriken in den Bereichen BIS und Human Capital an die aktuellen Forschungsprojekte erfolgen. Und ich setze die Standards sind vom Wording an Begriffe und Konzepte aus dem IFRS S1 und S2 angeglichen werden. Und insgesamt soll halt auch die Klarheit, Prägnanz und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Disclosures verbessert werden. Vielleicht noch so ein paar Worte dazu. Die Überarbeitung der SASB-Standards, das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man sich die Vorschläge jetzt anguckt, ist immer unter der Prämisse vorgenommen worden, dass Unternehmen die SASB-Standards zusammen mit IFRS S1 und S2 anwenden. Also das war die Arbeitshypothese für die Überarbeitung, nur zur Einwertung von den Änderungen, die wir sehen. Und damit kommen wir zur ersten Teilfrage von Frage 1 zur Zielsetzung. Stimmt denn der Fachausschuss der Zielstellung der SASB-Überarbeitung zu und der damit verbundenen Schwerpunktsetzung? Oder jetzt bei irgendeinem einer Formulierung in der Zielstellung oder bei dem Schwerpunkt irgendwas, was nicht rein sollte oder irgendwas, was vielleicht vergessen wurde?
Das passt. Wir hatten vor allen Dingen mit dem ersten Punkt. Für uns war vor allen Dingen der erste Punkt entscheidend, diese Internationalisierung, weil eben in den bisherigen CESB-Standards die US-Standards, auf die referenziert wurde, natürlich klar definierten. Mhm. Und von daher ist das für uns schon somit der entscheidende. Und damit geht eigentlich einher auch Interoperabilität mit anderen Rahmenwerken.
Ja, aber ich sage die Standards, wie sie jetzt nochmal konsultiert werden, da ist ja das Projekt zur Internationalisierung, das war ja losgelöst davon, das ist ja schon abgeschlossen. Ja. So, okay. Andere Eindrücke, zugegebenermaßen auf hoher Flughöhe zur Zielsetzung und zu den Schwerpunkten, sonst würde ich Tanjas Feedback so mitnehmen.
Zum ersten Punkt, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber gerade dieser Industrie, der gewählte Industriezuschnitt bei den CESB-Standards ist nicht unbedingt in allen Bereichen eingängig. Der wird ja nicht zur Diskussion gestellt, oder?
Also das ist ein Punkt, das wird aus dem ED gar nicht so klar, aber diese SIG-Codes, die darunter liegen, die werden nicht mit angegeben. Das Einzige, was zu lesen ist, ist, dass die gepasst haben und nicht angefasst werden. Also die SIG-Codes, die darunter liegen, wäre meine Leser aus dem CESB-ED, dass die nicht angefasst werden, sondern bleiben. Was allerdings geändert wird, ist die Industriebeschreibung. Also der Prosa-Text zu den SIG-Codes. Der wird bei in allen neuen Standards, die überarbeitet werden, wird die auch angefasst, die Beschreibung, aber die SIG-Codes nicht.
Das war also in der Vergangenheit, als wir uns mal genauer angeschaut haben, das war schon ein Problem. Mhm. Wir haben ein relativ breites Geschäftsportfolio entlang der Wertschöpfungskette und ich kann mich nur so eine Reaktion mal von den Leuten vom ISB erinnern, die dann gesagt haben, ja, aber das ist jetzt sehr, sehr einfach. Nee, wenn man etwas breiter aufgestellt ist, dann ist es sehr komplex. Und dann ist sofort diese vermeintliche Einfachheit. Also vielleicht kannst du es nochmal irgendwie nochmal mit aufnehmen, den Gedanken, dass das nochmal auf bezogen, gerade auf den letzten Punkt, auf Kosten-Nutzen nochmal besonders nochmal hinterfragt wird.
Wird das in der PDF-Phase auch nochmal angeguckt? Wenn man sagt, passt das jetzt eigentlich oder wäre das eine Möglichkeit? Da waren auch gewisse Vorbehalte. Und das Zweite, was jetzt auch nicht dann sofort durch den Kopf geht, behalten Sie das Konzept bei einem Standard oder ein das gibt nur einen so ungefähr. Ne?
Es gibt schon Unternehmen, die ein sehr diversifiziertes Angebot haben, die ihre Standards anwenden können. Also das wird nicht es ist nicht vorgeschrieben.
Das ist die Frage.
Im Zusammenspiel mit S1 und S2 müssen in dem Sinne.
Das heißt, es gibt kein nur eingehen oder?
Refer to and consider. Keine Pflicht zur Anwendung. Mhm. Also müssen sowieso nicht.
Aber das Konzept, das wir vorher hatten, dass man sagt, gibt es dann den Standard, der müsste eigentlich dann all glücklich machen sein, das wird damit dann Hoppel geben oder?
Es soll so bleiben, wie es war, aber ich glaube nicht, dass das Konzept vorher war. Also vorher bestand auch die Möglichkeit.
Wenn man sagt, wir haben der CSS noch bis viel. Unendlich, also 9 plus noch Impact-Standard, also eine Anwendung von Vektor-Standards aufs Konzept mal dahinter gehabt, dass man da nicht irgendwie nochmal ein bisschen klareres Bild zeichnen kann.
Mhm. Okay, das hätte ich mitgenommen und ich hätte auch mitgenommen von Lothar, vielleicht doch nochmal überlegen, ob man nicht sagt, die SID-Codes, die drunter liegen, also wenn man die Industriebeschreibungen anfasst, dass man da vielleicht auch nochmal kritisch
überguckt. Ja, diese nochmal abschließend anzugucken, das war ja damals in der PDF-Phase, was gegen 27 da involviert und ja, besser war das.
Ja, danke. Ja, schön. Ja,
aber den nochmal fragen. Ja.
Mhm. Okay. Wir dann zumindest keinen dringenden Redebedarf mehr zu der ersten Frage, also Frage 1a. Dann würde ich weitergehen. Etwas Vorwort zur zweiten Frage, wird auch, glaube ich, gleich ersichtlich, worum es dann geht. Jetzt gucken wir uns mal die vorgeschlagenen Änderungen im Überblick an, also wirklich auch auf hoher Flughöhe. Gerade schon gesagt, durch den CSBD umfangreiche Änderungen an 9 Standards und Folgeänderungen an weiteren 41 Standards, die dann aus den umfangreichen Änderungen an den 9 Standards resultieren. Wie sehen dann diese Änderungen an den Standards aus? Und ich konnte jetzt nicht jede Metrik und jedes technische Protokoll auflegen für die erste Frage, deswegen habe ich es mal versucht, übersichtlich zu machen. so übersichtlich wie möglich. Also für den... das ist schon groß wie möglich. Einfach mal um Eindruck zu bekommen, was wird denn jetzt an den einzelnen Standards geändert? Also für Call Operations haben wir zum Beispiel, was wir gerade schon hatten, die SID-Codes bleiben gleich, aber die Branchenbeschreibung für Call Operations soll angepasst werden. Dann sollen bei fast allen Standards 1, 2 oder mehr Aktivitätskennzahlen hinzugefügt werden. Dann wird bei fast allen auch das Thema Treibhausgasemissionen und die verbundenen Kennzahlen damit überarbeitet. Und das zieht sich so gut wie durch alle Themen, die in den Standards vorkommen, durch. Also Thema Wassermanagement und zugehörige Kennzahlen werden überarbeitet, Abfallmanagement und Kennzahlen, Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die damit verbundenen Kennzahlen werden überarbeitet und das ganze Thema wird auch umbenannt in ökologische Auswirkungen. Das trifft sich auch über, also in jedem Standard, wo das Thema aufkommt, wird das auch konsistent gemacht. Ja, also für viele, wenn nicht alle Themen in den einzelnen CSB-Standards, wenn die Themen überarbeitet und auch die dazugehörigen Metriken und technischen Protokolle und manchmal werden auch neue Themen aufgenommen und ich gebe zu, das ist klein, aber hier zum Beispiel für Call Operations wird das Thema Geschäftstätigkeit von Konfliktgebieten und 2 neue Kennzahlen mit in den CSB-Standards Call Operations beschrieben. Ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe noch 2 andere mitgebracht, für Metals und Mining sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Also auch hier von Branchenbeschreibung soll überarbeitet werden, über Aktivitätskennzahlen hinzufügen und so gut wie alle Themen, beispielsweise von Treibhausgasemissionen und den verbundenen Kennzahlen bis zum Management von Abraumhalten und den damit verbundenen Kennzahlen sollen überarbeitet werden. Und wenig überraschend, wenn auch weniger Themen und Kennzahlen, aber das Gleiche soll beispielsweise auch für den Sektor oder für die Industrie Construction Materials passieren. Also die Änderungen sind wirklich umfangreich im Sinne von, wir fangen bei der Branchenbeschreibung an, gehen über die Themen im Sinne von Themenbeschreibung wird angefasst, aber auch die Themen selbst werden geändert, zusammengelegt oder es kommen neue Themen hinzu und ziemlich viele Metriken und technische Protokolle werden auch überarbeitet. Okay, also das wären jetzt Beispiele auf hoher Flughöhe für die umfangreichen Änderungen in den neuen priorisierten Standards. Wir sehen dann die damit verbundenen Folgeänderungen in den 41 anderen Standards aus. Also erstmal eine Übersicht dazu, welche weiteren Standards davon alle betroffen sind. Also die 41 findet sich in Anhang A der Basis for Conclusion. Also es zieht sich auch durch das ganze Universum der 77 CSB-Standards durch. Und das Ziel dieser Folgeänderung ist es halt, konsistentere Metriken bzw. technische Protokolle über die Industrien für die gleichen Themen zu haben. Konsistent heißt dabei nicht immer identisch. Das heißt, auch bei den Folgeänderungen können die sich leicht unterscheiden zu den Industrien mit den umfangreichen Überarbeitungen, einfach nur um Industriespezifika immer noch reflektieren zu können in einzelnen Kennzahlen. Also beispielsweise wird ein Nenner um irgendwas ergänzt, wenn das für die Industrie halt relevant ist. Das betrifft nicht alle Themen, die sich in den CSB-Standards wiederfinden, sondern nur die 5 Themen Treibhausgasemissionen, Energiemanagement, Wassermanagement, Arbeitspraktiken und Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft. Das sind die Themen, für die in den 41 weiteren Standards Folgeänderungen vorgenommen wurden, für alle anderen Themen nicht. Okay, ja, und Zielsetzung davon ist es halt, Investoren zum einen halt es zu vereinfachen, Unternehmen über verschiedene Industrien zu vergleichen, weil würde man die in den 41 Standards, wo die Metriken beispielsweise auftauchen, nicht anpassen, aber in den anderen Industrien mit den umfangreichen Überarbeitungen, da wäre es für einen Investor schwieriger, das über Industrien zu vergleichen. Es soll aber auch, und den Fall hatten wir gerade schon, Unternehmen, die sehr diversifiziert sind und mehrere SASB-Standards anwenden wollen, es ermöglichen, dann Gleiches gleich zu messen und nicht Gleiches unterschiedlich für verschiedene Industrien wiedergeben zu können. Also das wäre Ziel der Folgeänderung. Damit kommen wir dann...
Aber es bezieht sich nur auf, das sind quasi 5 Querschnittsthemen, auf die es sich nur bezieht.
Ja.
Und nicht mehr.
Es sind nur die 5 Themen, also dann runtergebrochen auf die Metriken, die damit zusammenhängen und die technischen Protokolle, aber es dreht sich um die 5 Themen. Mhm. Ohne jetzt meine Hand dafür ins Feuer zu legen, an der Stelle, ob nicht in den 500 Seiten nicht doch eine einzelne Metrik vielleicht nicht zu einem Thema gehört, weil das ein Versehen war. Aber grundsätzlich ist das die Stoßrichtung nur für diese 5 Themen. Okay. Mir ist absolut bewusst, bevor wir zu der Frage kommen, das war hohe Flughöhe. Trotzdem hat sich das ISSB dafür entschieden, als Frage 1 und unter Frage 2 dann die Frage zu stellen, entsprechen denn die vorgeschlagenen Änderungen der angestrebten Zielstellung, warum bzw. warum nicht? Und vielleicht zum Hintergrund, für die einzelnen Änderungen in den Industriestandards kommen dann noch, und das machen wir beim nächsten Mal, wahrscheinlich in einem 4-Stunden-Slot, Fragen 1 bis sonst wo oder A bis H für beispielsweise nur Call Operations auch zu den einzelnen Änderungen. Deswegen würde ich die Frage am Anfang wirklich losgelöst und eher auf hoher Flughöhe mal beurteilen, ob so grundsätzlich die Richtung der Änderung stimmt, um die Zielsetzung zu erreichen, ohne jetzt vielleicht im Detail auf Metrik XY im Sektor Call Operations oder in Industrie Call Operations einzugehen. Dafür, für so Detailfragen besteht zum späteren Zeitpunkt in den Konsultationsfragen noch genug Raum. Deswegen würde ich die Frage eher so grundsätzlicher Natur verstehen.
Das ist nur ein vermeintlich allgemeinen Aspekt. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig framen kann, aber wir haben jetzt diverse Standards vorliegen. Wir haben jetzt hier ESRS mit muss und kann. Das ist nur bei den Quantitativen. Wir haben bei der GRI, haben wir das geübt. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass man hier ohne Limit diese Kennzahlen aufbaut. Wir haben doch gemerkt, dass es eine gewisse Toleranzschwelle gibt, über die hinaus es keine Akzeptanz mehr gibt. Deswegen die Frage, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie gut geframed ist, gibt es irgendwie so eine Justierung oder gibt es so eine Schwelle, über die man nicht hinaus möchte? Und ansonsten hätte ich die Sorge, dass jeder hier in jedem einzelnen Teil Standard seine Lieblingskennzahlen wieder unterbringt. Also genau diesen Fehler, den wir jetzt bei der RSS gemacht haben.
Mhm.
Also die Sorge sehe ich gerade, weil das in 77 Industrien, also wir gehen ja hier diesen Branchenansatz jetzt von Beginn an starten wir. Und da kann ja jeder Feinschmecker kann sich da austoben, bis zum geht nicht mehr. Und dafür haben wir...
Beziehungsweise gibt es allgemeine, die dann muss, oder ist das ein komplementärer Charakter? Aber er hat eben gesagt, es muss ja ein Zusammenspiel mit S1 dann funktionieren.
Ne?
Und es war ja eigentlich vorher so angelegt, dass diese SASB-Standards jeweils für sich stehen können, dann habe ich 20 Kennzahlen und dann habe ich über alles berichtet, was in die Branche relevant ist. Ne?
Also,
und dann war ja vorher auch alles Science-Based, die dann sind, hier war noch dabei. Ne?
Genau. Also die ursprüngliche Identifikation der wesentlichen Themen für SASB, die fanden wir sogar ziemlich smart. Also das hätten wir uns ehrlich gesagt bei FRAG auch so gewünscht. Das heißt, man hat mit der Harvard Business School kooperiert und die Harvard Business School hat erstmal eine wissenschaftliche Voranalyse gemacht, indem sie Unternehmensberichte von Industrien gescreent haben und haben quasi schon so eine Art Vorwesentlichkeitsanalyse industriespezifisch vorgestellt. Dann haben wir industrieseitig quasi auch nochmal Workshops gemacht und haben diese wissenschaftliche Analyse eben auch nochmal gechallenged, geguckt, passt es nicht, haben diesen Input gegeben. Also diese Art des Vorgehens, um industriespezifische Wesentlichkeiten zu identifizieren, fanden wir schon mal herausragend gut und wie gesagt, hätten wir uns bei der FRAG gewünscht und haben auch darauf hingewiesen und gesagt, das war ein sehr smarter Ansatz von SASB. Dann ist allerdings natürlich dieser US-Fokus reingerutscht. was damals dem,
KPIs
genau, was die KPIs anging, was dann aber auch dem Punkt geschuldet war, dass die SEC damals ja auch schon überlegt hat, beziehungsweise man ja das Pendant zu FASB etablieren wollte und man ist hoch gestartet, aber tief gelandet, also es wurde ja dann nie mandatory. Und von daher, sage ich mal, Grundlogik war gut und die sollte man auch jetzt bei der Überarbeitung nicht vernachlässigen. Also dass man da diesen Austausch mit, meinetwegen auch wieder Academia gepaart mit Preparern pflegt, um eben so ein bisschen, Lothar, ne, deinen Punkt, Hobbyhorses von wem auch immer, da reinzudrücken. Auch entsprechend zu vermeiden.
Wie ist denn da die Herangehensweise? Also jetzt sagt, es sind jetzt diese vier, fünf konkreten Standards, und auch mit den Querverbindungen, das muss ja aus dem Grund dann der vorherige CESPI-Standard gewesen sein.
Und dann eine Grundlage für die Bearbeitung sind die aktuellen CESPI-Standards.
Genau.
Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, welche Themen, welche Metriken und welche technischen Protokolle sondern überarbeitet werden. Da ist die Herangehensweise vom ISSB sehr verkürzt gewesen. Erstmal Desk Research, was auch immer man sich jetzt alles unter Desk Research vorstellen will, aber auch unzählige Austauschrunden mit Stakeholdern.
Mhm.
Und Stakeholder würde ich in dem Sinn immer meistens unter Investoren verstehen. Also das ist auch bei allen Änderungen die Grundlage. Das sollen, deswegen kann nicht jeder seinen Wunsch da reinbringen, also jeder Investor im Sinne von dem, der sich mit dem ISSB ausgetauscht hat, aber der Investorenfokus wird ja nicht aufgegeben für die Bearbeitung. Und es ist auch nicht so, dass sie jetzt beispielsweise Call Operations nehmen und sagen, wir streichen jetzt mal alles raus und beginnen auf der grünen Wiese mit den Metriken. Da wird schon sehr, das sehen wir auch gleich nochmal an so Beispielen, da wird beispielsweise Metrik XY genommen, einzelne Sachen rausgestrichen, einzelne Sachen ergänzt. Der Grundaufbau davon bleibt. Es wird auch mal eine Metrik ergänzt, also beispielsweise zu Methanemissionen, aber das auch mit der Begründung gesteigertes Investoreninteresse an Methanemissionen, deswegen nehmen wir das auch. Also mein Eindruck wäre, nirgendwo ist geschrieben, es gibt eine Obergrenze, so und so viele Metriken, so und so viele Themen dürfen nur rein, dann machen wir einen Cut. Aber die Überarbeitung war schon sehr punktuell und konzentriert und auch gut überlegt an der Stelle. Und die sind nach wie vor sehr schlank. Also wenn man jetzt vom Hintergrund wie Sektor ESRS kommt, lesen sich die CESPI-Standards auch nach den Überarbeitungen so schlank wie vorher. Im Zweifel sogar eher schlanker, weil viele Inhalte aus den technischen Protokollen gestrichen wurden mit einem Verweis, das ist so zu machen, wie in IFRS S1 so und so angegeben. Also ich verstehe den Punkt und die Gefahr dahinter, würde aber zumindest, also das sehen wir dann noch bei den nächsten Sitzungen, insoweit Entwarnung geben, dass ich nicht sehe, dass das Stand jetzt sich da drin wiederfindet.
Aber vielleicht könnten wir das ja genauso wiedergeben, wie du es gerade zusammengefasst hast, dass das the way forward ist,
ja.
Aber dass man nicht von dieser effizienten, schlanken Linie abweichen sollte.
Mhm.
Weil die Gefahr besteht ja, und die haben wir jetzt in ganz vielen Teilschritten auch bei den ESRS wieder gesehen.
Ja.
Und es gibt ja automatisch dann so eine Eigendynamik.
Ja. Ich meine, das würde dann auch dem Ziel entsprechen, die müssen wir nochmal zurückgehen. Also wie gesagt, angestrebte Zielsetzung war dann in dem Fall, da gehen wir mal von dem übergeordneten Ziel weg, aber den Schwerpunkt auch zum Beispiel Klarheit, Prägnanz und Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern. Also das wäre schon ein eigenes Ziel, was sich das ISSB für die Überarbeitung gesetzt hat, was dem entgegenstehen würde, dass also in Anführungszeichen jeder seinen Wunsch in die CESPI-Standards schreiben kann, was Metriken oder Themen angeht. Und wenn wir uns das hier nochmal angucken, es sieht viel aus, aber wie gesagt, beispielsweise hier Coal Operations, Thema Treibhausgasemissionen und damit verbundene Kennzahlen werden überarbeitet. Das sind dann bei den ersten zwei Kennzahlen punktuelle Anpassungen und punktuelle Anpassungen da viel im Sinne von, wir streichen Inhalte raus aus den technischen Protokollen und verweisen auf S1. Wo, glaube ich, wenig entgegensteht, wenn, also insbesondere vor dem Hintergrund der Überarbeitung im Zusammenspiel, also Überarbeitung unter der Prämisse, dass ein Unternehmen das zusammen mit S1 und S2 anwendet, steht dem, glaube ich, nichts entgegen, da auf S1-Inhalte zu verweisen. Und punktuelle Anpassung an Kennzahlen, also beispielsweise mal Nenner ändern, einen Zähler ändern oder auch mal einen Zähler und einen Nenner ändern, aber nicht komplett wegstreichen, sondern punktuelle Anpassung. Oder halt in sehr, sehr seltenen Fällen, und mir würde tatsächlich jetzt gerade nur als ganz prominentes Beispiel Methanemissionen einfallen, mal eine neue Kennzahl mit aufnehmen. Aber selbst wenn wir heute nicht in die einzelnen Standards reingehen, für viele Fragen musste ich mal Beispiele aufrufen, also sehen wir das noch, vielleicht kriegen wir später noch ein Gefühl dafür, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ich hätte jetzt, und damit nochmal zu der Frage, weil die muss separat beantwortet werden, deswegen gehe ich nochmal zurück. Ich höre da jetzt keinen, aus Reihen des Fachausschusses, kein großes Störgefühl, wenn man das so sieht. Also immer in Klammern, je nachdem, wie es dann gelebt und umgesetzt wird, aber so von der Herangehensweise und von den Überarbeitungen, die getroffen werden, dass sich alles mal angeguckt wird, punktuelle Anpassungen, aufbauend auf den Regelungen, wie sie vorher drin standen, würde ich jetzt keinen Störgefühl sehen.
Klaus? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich meine, ist das hört sich ja sehr stark nach einer zentralen Desktop-Exercise an. Von der Preparer-Seite ist ja auch immer die Frage nach der Machbarkeit einzelner Kennzahlen. Inwiefern das da auch einbezogen worden ist. Also ich weiß, zumindest aus unserem SESB-Standard, dass es da so Einzahlgrößen gibt, die einfach in der Praxis nicht wirklich taugen und die auch keiner berichtet hat. Also man kann die ja immer schön, man kann das ja immer schön nachvollziehen, anhand dieser ID, die die mitgeben. Und ich habe zum Beispiel für Oil Spills genau eine Spedition per Google finden können nach einer Stunde Suche, die dann 36 Liter tatsächlich an Ölverlust gemeldet hat. Also ist sowas, hat das stattgefunden, so eine Review nach Machbarkeit und praktischer Nutzung? Oder war es wirklich nur die Wünsche der Stakeholder-Seite? Weil das wäre ja der FRAG.
Es läuft um das Stakeholder-Feedback. Ich bin der Meinung, es wurden auch Gespräche mit Preparern geführt, aber Fokus halt Investoren. Wer jetzt, müsste ich nochmal die Basis von Conclusion gucken, aber das ist so das, woran ich mich erinnere vom Lesen. Ein Ziel, also das Ziel neben Entscheidungsnötigkeit der Information für Investoren zu erhöhen, ist es aber auch auf gleicher Flugebene Preparern das Leben leichter zu machen. Also mal platt formuliert. Also das sollte genauso wichtig sein, wie die Entscheidungsnützigkeit für Investoren zu erhöhen. Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, hatten wir in ähnlichen Fällen auch in den Austauschrunden schon an der einen oder anderen Stelle gehört, dass es für deutsche Unternehmen jetzt vielleicht nicht so Fälle sind, die schlagend sind. Bei den Überarbeitungen jetzt des SESB-Standards war aber auch ein Ziel, also beispielsweise beim Industriezuschnitt wurde es ganz klar vorgehoben, dass man sich auch stärker an den Wertschöpfungsketten in Schwellenländern und aufstrebenden Volkswirtschaften orientieren will. Das heißt, für einige Metriken oder technische Protokolle da drin ist vielleicht aus einer europäischen oder deutschen Perspektive ist das kein Thema oder müsste nicht drin sein. Da ist dann nicht, also so genau steht es da nicht drin, aber Stakeholder-Feedback könnte noch heißen, das war vielleicht nicht aus Europa-Feedback, sondern aus einem Schwellenland oder einer aufstrebenden Volkswirtschaft, dass es da ein größeres Thema ist. Aber unter dem Schlagwort Wesentlichkeit müsste es ein deutsches Unternehmen ja dann noch nicht berichten. Hat das deine Frage ein bisschen beantwortet?
Also, ich finde, das ist alles ein bisschen opak vor, wie wir reingekommen sind. Und das andere war, hier kann bei Assessen, man sagen kann, wissenschaftlich fundierte Indikatoren, 20 Stück, und dann bin ich damit durch.
Ja, dabei bleibt es ja auch. Diese Indikatoren werden halt nur angepasst. Jetzt Punkte.
Ja, kommen ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, mal 2, 3 Stück, dann haben wir über 60 oder 80.
Das ist richtig. Ja. Okay, aber das sind Sachen, die könnten wir uns dann wahrscheinlich im Detail an den einzelnen Standards auch mal gucken.
Und jetzt haben wir nochmal die Frage, die über, also dieses 500 irgendwas Seiten Dokument im Rahmen der Konsultation, das sind ja noch nicht alle Industrien, die da gecovert sind. Das ist ja nur.
Das sind die Punkte. Alle aus dem Rohstoffsektor?
Genau.
Und Processed Foods, ja.
Genau, Extractives und
richtig.
Ja, Processed ja. Foods, ja. Oh, Food, ja.
Mhm. Genau, also
noch. Ist da ein Zeitplan, wann die anderen kommen?
R3 sollen noch vor Jahresende kommen.
Weiß man welche?
Weiß man, das kann ich auch gleich sagen. Das hier nochmal kurz springen. Da haben wir Electric Utilities and Power Generators.
Oh, Lothar.
Yes. Ja. Agricultural Products, Meat, Poultry and Dairy. Ja. Nee, Agricultural Products 1 und Meat, Poultry, Dairy 2. Also die drei werden noch vor Jahresende zur Konsultation gestellt.
Das ist
schade. Da haben wir dann auch mehr Raum für, sind nur drei. Okay. Also mir ist bewusst bei diesen Fragen, insbesondere 1a, ob die vorgeschlagenen Änderungen geeignet sind, die angestrebte Zielstellung zu erreichen, das ist eine gemeine Frage an der Stelle, weil das hängt natürlich auch von Details ab. Ich Würde nur mal als Feedback an der Stelle mitnehmen, wenn man die Übersicht mal gesehen hat, kein großer Widerspruch, hängt davon ab, wie es gelebt wird. Also greifen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal auf. Das Feedback kann ich dann auch vorziehen, um die Frage zu beantworten. Aber von der Idee kein großer Widerspruch. Okay. Gut, dann haben wir Frage.
Dann dürfen wir natürlich schon mal sagen, nicht nur S1 und S2, sondern wenn wir jetzt das ist ja auch nochmal eine Referenz, die gemacht wird, dann müssen wir mit der ISO/S1-Überarbeitung sagen, okay, wir machen das jetzt ja keinen europäischen Standard, sondern hätten dann noch die Perspektive darauf, dass wir das eventuell auch noch S1 ergänzen könnte.
Und dann entsteht
das Perspektive als Freiwillige. Haben Sie dazu irgendwas gesagt? Oder ist da reine, geht man dann rein in seine eigenen Welt jetzt erstmal?
Also Stärken, das machen wir an mehreren Stellen nochmal auf, das ist halt schwer zu sagen. Also Ziel der SESP-Überarbeitung war es jetzt nicht, die ESRS-Berichterstattung leichter zu machen oder daran anzuknüpfen. Da war nur aus Board-Sitzung zu hören, dass sich das Board genau das gewünscht hat, was jetzt eingetreten ist, nämlich dass die Bedeutung des SESP-Standards für die ESRS-Berichterstattung verstetigt wird, was passiert ist, indem man es aus den Übergangsbestimmungen rausgezogen hat, weil wir keine Sektorstandards mehr haben. Und das als Material für die Entity-Specific Disclosures ein. Also da steht Industry-Based Guidance, darunter fällt der SASB-Standards und die S2-Guidance. Gut. Das wird bei dem Thema Interoperabilität gleich noch, wenn wir da noch hinkommen, wird das noch spaßig, weil da kommt es. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das zweite Thema. Ja, guter Übergang, da lernt man was. Dann kommen wir zu Frage 2, Stichwort Interoperabilität mit Unterfragen A bis C. Gehen wir mal durch und starten mit dem Vorgehen, was die Interoperabilität angeht. Wie vorne schon auf den Slides gesehen, ist die Interoperabilität mit anderen Standards und Rahmenwerken. Und nochmal zur Erinnerung, wir werden drei explizit genannt, GRI, TNFD und ESRS, ist ein Schwerpunkt der SASB-Überarbeitung. Der Ansatz, den das ISSB da verfolgt hat, berücksichtigt im Wesentlichen vier Dinge. Das ist zum einen das übergreifende Ziel, Investoren entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen und da haben wir den Punkt, die Kosten für Ersteller zu berücksichtigen dabei. Dann bezogen auf die Informationen in anderen Standards und Rahmenwerken, die Relevanz dieser Informationen im Hinblick auf die Aktivitäten in einer der Branchen, die jetzt überarbeitet werden. Dann die internationale Anwendbarkeit der Informationen, in Klammern wieder in den anderen Standards und Rahmenwerken. Und Stakeholder-Feedback im Sinne von der Frage, ob und wie andere Standards und Rahmenwerke dabei helfen könnten, das Stakeholder-Feedback zur Verbesserung des SASB-Standards adressieren zu können. Also ob vielleicht ein Stakeholder-Feedback vorliegt, wo man einfach sagen könnte, da können wir was aus GRI, TNFD oder ESRS übernehmen. So, vielleicht noch nach dem Ansatz, wie sah dann eigentlich das Vorgehen des ISSB aus, zu welchem Zeitpunkt ist denn da Interoperabilität in die Bearbeitung mit eingeflossen? Das lief grundsätzlich so ab, dass das ISSB erstmal Themen, Metriken und oder technische Protokolle identifiziert hat, die überarbeitet werden sollen im Rahmen der SASB-Überarbeitung. Das war Frage 1 noch losgelöst von Interoperabilität. Frage 2, da kam das Thema dann rein, da sollte dann die Möglichkeit geprüft werden, wie im Zuge der Bearbeitung die Interoperabilität mit GRI, TNFD und ESRS verbessert werden kann. Also erste Themen, Metriken, technische Protokolle, die überarbeitet werden sollen, basierend auf Stakeholder-Feedback. Zweite Frage, kann da die Interoperabilität gesteigert werden? Also an der Stelle floss das ein. Und damit kommen wir zur ersten Frage, was Interoperabilität angeht. Stimmen Sie dem vorgeschlagenen Ansatz zur Stärkung der Interoperabilität und Angleichung an andere Standards und Rahmenwerke zu? Warum bzw. warum nicht? Und Ansatz meint hier wirklich runtergebrochen nur das, was, das habe ich dann Klammer geschrieben, in der Basis for Conclusion 35 zu finden ist, dass genau diese Dinge dabei berücksichtigt werden sollen.
Ja, eine einzige Frage. Ich hatte vorhin der Sam vor mich selber immer nicht gesagt, was erzählt hat. Die haben ja jetzt immer laufende Rechercheprojekte bei Biodiversity und Co. Hat da meines Erachtens relativ wenig über TNFD-Schnittstelle erwähnt. Vielleicht habe ich es verpasst.
Das kommt später, das ist ein separates, also das ist Frage 4, glaube ich, ja.
Okay, aber das wäre dann nichts, was wir sozusagen jetzt hier noch explizit reinnehmen müssen.
Da ist natürlich eine Schnittmenge, weil bei dem B-Projekt ist halt TNM, ja, also das spielt da mit rein. Das, ich würde das aber auch später vertagen. Aber ist richtig, ganz losgelöst kann man das an der Stelle nicht betrachten. Das stimmt. Ja, die Frage ist jetzt auch wirklich eher, also rein konzeptioneller Natur. Ist denn der Ansatz zur Stärkung der Interoperabilität so aus Sicht des Fachausschusses okay, wenn diese drei, diese vier Punkte dabei Berücksichtigung finden? Oder müsste irgendwas anderes noch berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Interoperabilität zu erhöhen? Oder ist ein Punkt davon völlig irrelevant? Also ich habe schon gehört, internationale Anwendbarkeit ist ein großer Punkt.
Wenn wir unter Stakeholder auch Anwender verstehen, fände ich das sympathisch.
Anwender im Sinne von Preparer.
Genau. Weil die tauchen ja nicht drin.
Ja gut, da steht ja ganz, steht das oben, ist noch eine andere Folie, das richtig. Ja doch, das ist Punkt 1, die Kosten für die Ersteller zu berücksichtigen.
Ja, ich bin eher beim Inhalt.
Ja. Habe ich registriert, Tanja.
Ja. As always.
Okay, aber ich nehme jetzt mit, da jetzt keine Hand direkt nach oben geschossen ist, also bei all diesen vier Punkten, da ist jetzt keiner dabei, wo gesagt werden würde, raus damit, und ich sehe jetzt auch keine Hand, die sagt, da fehlt der und der Punkt, der da berücksichtigt werden muss. Okay. Gut. Dann wird Frage 1 von 3 beantwortet zu Frage 2. Dann mal weiter, dann gucken wir uns das mal an, die Interoperabilität. Also nochmal zur Erinnerung, im CESB-ID wird insbesondere die Interoperabilität mit GRI, TNFD und ESRS genannt. Die ESRS wurden dabei berücksichtigt im Rahmen von einem der diesem ominösen Stichwort Desk Research, worunter man sich viel vorstellen kann. Aber es wurden auch Austauschrunden mit EFRAG organisiert. Offensichtliche Hindernisse, dabei die Interoperabilität mit dem ESRS zu erhöhen im Rahmen der CESB-Überarbeitung, ist zum einen der Wegfall der Sektor ESRS. Und was auch ungünstig ist, dass zumindest am Anfang zeitgleich konsultiert wird, das überarbeitete Z1 von EFRAG. Also, das sind offensichtliche Hindernisse, und was man auch dazu sagen muss, ist, dass ein Memorandum of Understanding mit GRI und TNFD besteht, aber halt nicht mit EFRAG. Das wäre zum Hintergrund der Steigerung der Angleichung an die ESRS, was dann eine Beobachtung ist, die wir jetzt mitgenommen hätten aus dem Mitarbeiterstab bei der Vorbereitung und auch bei den Austauschrunden, ist, dass es wenige, und in den Austauschrunden kam immer wieder wurde deutlich zu wenige Anpassung an die ESRS erfolgen. Und es ist auch nicht so leicht, wirklich prominente Beispiele im CESB-ID zu finden, wo eine Angleichung an die ESRS stattfindet. Wir haben für den heutigen Termin insgesamt 2 Beispiele mal mitgebracht, und das sind auch die einzigen beiden, die vom ISSB hervorgehoben werden in der Basis for Conclusion. Das ist einmal beim Thema Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft. Hier geht es dann um die Quote der beinahe Unfälle, Verletzungen und Schäden. Nämlich, dass die sogenannte Near Miss Frequency Rate rausgestrichen wird bei dem Thema. Und damit, und das wird auch wirklich in der Basis for Conclusion so genannt, die Interoperabilität mit ESRS gesteigert wird, weil das in S1.14 auch nicht drin ist. Okay, das wäre das eine prominente Beispiel zur Steigerung der Interoperabilität mit dem ESRS. Das zweite haben wir dann auf der Folie. Hier geht es darum, dass das überarbeitete Thema Social Supply Chain Management und die dazugehörigen Metriken in dem Industriestandard, in Klammern nur für Processed Foods, aufgenommen wird und dass diese Metriken grundsätzlichen Vorgaben in ESRS S2, S3 entsprechen, wo es halt um Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette und betroffene Gemeinschaften geht. Das wäre das zweite Beispiel zur Stärkung der Interoperabilität mit den ESRS. Okay, und daher auch dann unsere Beobachtung, insgesamt weniger Anpassung zur Stärkung der Interoperabilität mit ESRS, insbesondere im Vergleich dazu, was wir gleich sehen werden, nämlich GRI und TNFD. Und in den ersten Austauschrunden hatten wir sehr, sehr viel Feedback dazu, dass sich bei der Überarbeitung stärker an den ESRS orientiert werden sollte. Und es kam tatsächlich auch zweimal wörtlich, man solle GRI den langsamen Tod sterben lassen, den stirbt.
Ja.
Und wo insbesondere, wo immer wieder oder halt auch in mehreren Austauschrunden das kam, das ist insbesondere im Bereich Social, dass wir zum Beispiel bei der Definition von Employees und Non-Employees, aber auch bei Workforce abweichende Definitionen von den ESRS haben. Hier wird sich dann eher an GRI und IFRS S2 Share-Based Payments orientiert. Und das schon bei so grundlegenden Definitionen im Bereich Social keine Interoperabilität mit den ESRS besteht. Also in kurz wurde gesagt, kein GRI-Alignment, macht lieber höheres Alignment für deutsche und wahrscheinlich auch für europäische Unternehmen mit den ESRS, um den berichterstattenden Unternehmen das leichter zu machen. Gut, das war Interoperabilität mit den ESRS. Gucken wir uns das noch mit den GRI an. Hier war das Vorgehen, das gemeinsam mit, also nachdem klar wurde, welche Themen und Metriken überarbeitet werden sollen im Zuge der SESB-Überarbeitung, wurden dann hier gemeinsame Themen und Metriken mit den GRI-Standards identifiziert. Wenn man die identifiziert hatte, dann sollte, wenn möglich, eine wortgleiche Vorgabe in den SESB-Standards wie in den GRI-Standards zu finden sein nach der Überarbeitung. Das hat nicht in jedem Fall geklappt, warum nicht? Die verbleibenden Unterschiede sind insbesondere auf zwei Sachen zurückzuführen. Das eine ist Stakeholder-Feedback, das ISSB erreicht hat. Also dann geht es beispielsweise darum, dass bei bestimmten Angaben Daten disaggregiert werden sollen, und das wurde nach dem Stakeholder-Feedback so, dass bei den SESB-Standards leicht oder also leichter, mal schwerer anders sein als nach den GRI-Standards. Und natürlich, was auch immer ein Hindernis ist, um völliges Alignment zu kriegen, ist die unterschiedliche Ausrichtung des SESB-Standards im Vergleich zu den GRI-Standards. Um mal einen Eindruck dafür zu bekommen, also da ist mehr passiert als bei Interoperabilität mit ESRS, das müsste in Anhang B der Basis for Conclusion sein. Da gibt es eine Gegenüberstellung zur Interoperabilität mit GRI und den TNFD-Empfehlungen. Da haben wir hier die Übersicht mit denselben Vorgaben in SESB und GRI nach der Überarbeitung. Also das betrifft Themen wie Luftqualität, Energiemanagement, Arbeitspraktiken, Wassermanagement und Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft. Wir haben aber auch immer noch Vorgaben oder abweichende Vorgaben vom Inhalt, obwohl es dasselbe Thema ist in GRI und in SESB-Standards, was aber halt weniger ist als dieselben Vorgaben in beiden Standards, und hier haben wir halt abweichende Vorgaben, trotz gleichem Thema. Also völliges Alignment auch mit GRI, aus den Gründen auch nach der SESB-Überarbeitung nicht, sondern an Stellen, also über mehrere Themen an einzelnen Stellen immer noch abweichen. Das war GRI, gucken wir uns jetzt noch TNFD an. Ähnliches Vorgehen hier, erst wurden gemeinsame Themen und Metriken identifiziert, also gemeinsame Themen und Metriken im Sinne von die bei der SESB-Überarbeitung sich angeguckt werden sollen. Auch hier, wenn möglich, wortgleiche Vorgabe aus den TNFD-Empfehlungen. Es kann natürlich der Fall eintreten, dass gemeinsame Themen mit den SESB-Standards sowohl in GRI als auch den TNFD-Empfehlungen zu finden sind. Dann wurde grundsätzlich bei der SESB-Überarbeitung GRI Vorrang für die Angleichung gegeben. Bei einzelnen Metriken wurde davon, also von diesem grundsätzlichen Vorgehen, aber abgewichen. Und aufgrund von Stakeholder-Feedback wurde sich dann stärker an den TNFD-Empfehlungen orientiert. Auch dafür gibt es eine Übersicht im Anhang der Basis for Conclusion. Diesmal aber nur zu Metriken mit denselben Vorgaben und keine Übersicht zu Metriken mit den mit abweichenden Vorgaben trotz gleichem Thema. Und was wir hier sehen, ist insbesondere dann Alignment bei dem Thema Biological Impacts. Also wenig verwunderlich, wenn wir uns die TNFD-Empfehlungen angucken, dass sich viel um das Thema Biological Impacts und Water Management dreht. Okay, das war ein Schnelldurchlauf. Beispiel oder Auszüge für Interoperabilität mit DSRS in Klammern weniger und GRI und TNFD in Klammern mehr. Dann kommen wir zu Frage B und C aus Frage 2 zur Interoperabilität. Die erste Frage wäre... Wie Sektor?
Also ich meine, das sind jetzt so als TNFD-Material ist, oder?
Na, das wurde dann halt für die Branche als wesentlich.
Aber für alle Branchen, oder? Dann würde mich immer ein bisschen schwer tun, dann, man baut ja so eine Art Interoperability da auch über die verschiedenen Standards hinweg, wo man über die Safety-Standards praktisch das alles rein transportiert. Mhm. Das ist ja kein komplementärer Charakter mehr, sondern im Sinne von, dass man doch letztendlich dann generelle Themen da reinbaut. Das ist so ähnlich wie die Diskussion, die wir bei den Sektorstandards, Sektor ESRS hatten. Brauchen wir das jetzt auch nochmal?
Also, es wird dann halt nicht diese Übersicht zum Alignment, zum Beispiel hier mit TNFD, also SESB TNFD, wenn wir uns dann zum Beispiel das erste angucken, Luftqualität, das wurde dann nicht in allen von den neuen überarbeiteten Standards übernommen, wo es vielleicht Luftqualität gibt. Gibt es nicht in allen neuen, aber sagen wir mal in sieben, mhm, sondern nur für die Industrie, und das ist gut, weil das kann ich noch lesen, das würde sich nur auf die Industrie Metals und Mining beschränken. Für Metals und Mining wurde das übernommen, beispielsweise für Coal Operations.
Okay, dann machst du eine Matrix dann auch praktisch. Und sagst, okay, was steht das jetzt da aus, weil es einschlägig ist, ziehe ich den Antrag aus.
Deswegen, ein Kriterium war ja auch Relevanz der Information für die betrachtete Branche. Und hier wäre jetzt das Ergebnis der ISSB-Diskussion oder Recherche gewesen, das ist jetzt nur für die Industrie Metals und Mining relevant, die Information aus der TNFD-Empfehlung, deswegen wird es hier eine Leitung geben. Bei anderen Industrien, wo Air Quality mit einer ähnlichen Metrik vielleicht auch drin ist, wäre das kein Alignment, weil keine Relevanz für die Branche. Genau. So, wieder zu Frage B und C, zu Frage 2. Die erste wäre, stimmen Sie zu, dass die vorgeschlagenen, in Klammern umfangreichen Änderungen, also an den neuen Standards, sowie die damit verbundenen Folgeänderungen an weiteren CSP-Standards zu einer höheren Interoperabilität führen und damit eine Verbesserung der Entscheidungsnützigkeit der offengelegten Informationen für Primärnutzer bzw. Kosteneffizienz der Hersteller erreicht. Warum bzw. Also eigentlich sind in der Frage einmal höhere Interoperabilität, Fragezeichen, Verbesserung der Entscheidungsnützigkeit, Fragezeichen, und höhere Kosteneffizienz, Fragezeichen. Ich kann auch nochmal gerne noch das Slides vorher kurz springen, wenn nochmal ein Eindruck notwendig ist, um die Fragen zu beantworten.
Die Gefahr besteht natürlich immer noch, dass man sagt, okay, ist das jetzt mal die normalen Branchen, oder was ist das für ein Sektor-Kosten-Standard, wo man den ersten Schritt dann sagen muss, das müssen wir für alle sowieso machen. Und jetzt kriegen wir uns jetzt hier im Endeffekt, das könnte mal dazu passen, ne? Oder?
Das war ja vorhin meine Frage zu diesem Querschnittsansatz.
Ja.
Also gibt es jetzt einen Querschnittsansatz? Also ich scheint es in Teilen zu geben.
Also es gibt S1, es gibt S2, es gibt dann diese Ansatz jetzt, dass die Standards überarbeiten, indem man auch vorher zusammenschiebt, dass wir bestimmte Themen haben, die irgendwo vorkommen, weil die noch nicht eigentlich, glaube ich, schon dann unmittelbar schon soweit auf einer sektorspezifischen Betrachtung. Das heißt also, wir machen einen sektoragnostischen Kasten auf, dann ziehen wir uns aus dem sektoragnostischen Kasten wiederum KPIs raus, die dann zu den jeweiligen Branchen passen könnten. So würde ich das beschreiben.
Also im CSP oder ISSB-Universum sektoragnostisch halt S1 und S2, sektorspezifisch, dafür kommen dann die CSP-Standards ins Spiel. TNFD auf der anderen Seite nicht sektorspezifisch, fühlt sich aber an, also
GI ist ja so ein Ansatz, oder?
Richtig. Und bei der CSP-Überarbeitung wird geguckt, welche Themen, Metriken sollen dann überarbeitet werden.
Und ESLs haben so wahrscheinlich die große Unsicherheit. Das kann ja auch ein sektorpolitisch sein.
Und das kommt halt drauf an. Also zum Beispiel wird ja in den einzelnen Standards auch definiert, was Workforce bedeutet, was Employees heißt. Das ist in den ESLs sektoragnostisch. Das ist auch, die Definition ist auch sektoragnostisch, aber die findet sich trotzdem in den Sektor, also in den CSP-Standards wieder.
Ich würde sagen, dieser oder jener KPI ist jetzt für diese Branche besonders relevant.
Genau, deswegen wurden auch nicht blind alle TNFD-Empfehlungen für alle der neuen Standards übernommen, sondern dann kommt rein, dieses eine Kriterium ist denn die Information aus den TNFD-Empfehlungen für Branche oder Industrie Coal Operations. Eine wichtige Information. Wenn die Antwort ja ist, wird es reingenommen. Wenn die Antwort nein ist, für die betrachtete Industrie Coal Operations ist das keine wesentliche Information, wird da keine Alignment vorgenommen, also es wird nicht rübergezogen.
Okay, aber das Spannende ist ja dann der Moment, wo man praktisch aus diesen großen Betrachtungen fest rauszieht, was ist jetzt für meine Branche oder was.
Genau, und das passiert für die Erarbeitung des Exposure Drafts jetzt auf viel Stakeholder Feedback. Also ich kann ja auch nur mit den Zahlen arbeiten, die hier stehen. Das waren viele Austauschrunden, Interviews, dreistellig. Es war viel. So sind die Standards jetzt im Entwurf geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das machen wir auch mit den Austauschrunden, um mal Preparer-seitig zu fragen, ist das denn wirklich für eure Industrie eine relevante Information? Mhm.
Ich muss es ja dahin führen. Frage mit der Kosteneffizienz kann man die Zahlstellen, glaube ich, noch nicht beantworten.
Na, wir können ja erstmal nochmal bei Interoperabilität bleiben. Also in der Nutshell ist es ja, weniger Überarbeitung führen zu einer höheren Interoperabilität mit ESRS. Aus den Gründen, wir haben keine Sektor-ESRS mehr und Z1 befindet sich in Überarbeitung, also greifbar dann Vergleichsobjekt zu definieren, wenn es gar nicht feststeht. Auf der anderen Seite mit GRI und TNFD mehr Alignment, also wahrscheinlich auch höhere Interoperabilität. Und ich würde nochmal mitgeben, aus den Austauschrunden war oft das Feedback, Alignment mit GRI schön und gut, aber uns als in dem Fall deutsches Unternehmen würde eher ein Alignment mit ESRS nutzen. Ja. Also Frage an den Fachausschuss, wer würde das auch hier die einhellige Meinung sein, dass für ein deutsches berichtspflichtiges Unternehmen, ich kann mir die Antwort denken, ich muss sie trotzdem mal stellen, das sinnvoller wäre, bei den Überarbeitungen auf ein stärkeres Alignment mit ESRS abzuziehen. Ich meine,
das ist aber Entschuldigung, das ist ja keine wirkliche Anwendung, aber das ist
ich nicht sofort. Wenn die sich die Zeit noch nehmen würden, zum Wohle der Interoperabilität, wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung Nummer 1.
Das war von Anfang an keine glückliche Situation, dass das Zeit bleibt. Ja. Okay. Ja, das ist vielleicht, also Frage B jetzt hier, also Interoperabilität hatten wir ein bisschen übersprechen können, aber die.
Aber ist nicht eigentlich dann also diese eigene TNFD im Bürograd für einen Usage-Standard? Einen rein eigenen Geber-Standard?
Das ISP? Nee. Ja, nee.
Ja,
aber die haben ein Forschungsprojekt zu.
Naja, Also,
das kommt halt an zwei Stellen. Das kommt einmal bei den Konsultationsfragen zur Interoperabilität, dass TNFD-Empfehlung übernommen werden soll, was dann das Thema Biodiversity Ecosystem, Ecosystem Services oft betrifft. Also das hatten wir ja gesehen, wo hat eine Angleichung stattgefunden, Ecological Impacts, das war das Thema, wo die meisten Metriken angepasst wurden. Das kommt spiegelbildlich dann nachher bei der Konsultationsfrage zu Biodiversity Ecosystem Ecosystem Services, wo wir sehen werden, das wurde erreicht. Also das soll eine Angleichung an den aktuellen Stand der Forschungsprojekte sein. Das soll sich in den CESPI-Standards dann wiederfinden und das soll konsultiert werden. Und was wir dann finden, sind viele Übernahmen aus den TNFD-Empfehlungen. Okay, ich sehe wenig Wortmeldung zu Frage B. Interoperabilität hatten wir jetzt ein bisschen was zu geklärt. Ich würde die Frage vielleicht in der letzten Sitzung vor Entwurf der Stellungnahme nochmal auflegen, dass wir nochmal ein bisschen was sammeln können. Zu Interoperabilität habe ich ein bisschen was mitgenommen. Abschließende Bewertung, ob damit die Entscheidungsnützigkeit verbessert werden kann oder die Kosteneffizienz für Ersteller, ist wahrscheinlich immer eine Detailfrage, würde ich zum Ende nochmal aufrufen. Gucken wir uns nochmal Frage 2.
Ich meine, zu Kosteneffizienz, wie die meinst du genau, ob ihr das ausgerichtet hast, dass du höher dürften die
Kosteneffizienz.
Okay, das hätte ich auch. Okay.
Entscheidungsnützlich, das kann man nur die Rahmenwerke wieder betrachten. Ich meine, sogar für eigene Biobit-Standard ist CNFD und TNFD ist auch ganz schön gemacht. Könnte passen.
Okay, machen wir weiter. Also ich, zum späteren Zeitpunkt spielen in der Oktober-Sitzung. Ich würde die Frage nochmal mitbringen, weil das ist natürlich auch mal immer eine Frage, die kommt auch nochmal bei den neuen Standards. Diese neuen Standards haben wieder Frage A bis H, wo das immer mit reinspielt. Vielleicht können wir das dann Beispiele nochmal finden, um auf diese
vorgezogene Frage zu kommen. Wie bezeichnet denn diese ganze Referenz, also TNFD, also ESRS wissen wir ja, dass das alles im Flow ist.
TNFD.
GRI hat da auch noch irgendwie was in der Pipeline mit eigenen
Teams.
GRI, denn der haben wir ja mal angefangen mit.
Ich glaube, da läuft gerade auch noch eine Überarbeitung von den GRI.
Okay. Der heterogenes Bild.
Okay, ich versuche mal noch
zumindest mal den Grundgedanken zu sagen, das ist interessant, wir haben überall das Problem der Enden, aber das ist irgendwie noch nicht so richtig zusammengeschlossen. Und das ist noch mein, also erstmal, das, was vorher erst ein Park bezeichnet hat, dass die Zivilisten damit organisiert, dass wir versuchen, irgendwo den aktuellen Stand abzugreifen, dass man sich da schnell erschließt, man redet mit zwölf Leuten aus der Gemeinschaft, man redet mit vielleicht auch Public Parent, genau.
Also Grundlage für Interoperabilität mit ESRS war Delegated Act, nicht die überarbeitete Welt. Für GRI, zumindest an einzelnen Stellen, war die Rede von Angleichung an den derzeit in der Überarbeitung befindlichen GRI XY. Und bei TNFD wird es dann das gleiche.
Wo ich sehr genau stehe, ob das jetzt alles schon im Stack und Tüchen ist.
Aber das ist ja dann eher eine. Eine konzeptionelle Frage, die man dem ISTB stellen sollte, ob das dann.
Die wollen das ja wissen. Das ist richtig.
Da wäre eine Antwort, das wäre schwer zu beantworten, wenn man das finale Vergleichsobjekt nicht kennt.
Regelmäßig. Um das vielleicht noch eine Schleife komplexer zu machen, kann ich das ja wahrscheinlich auch mit FD haben, auch wenn ich den FFS-Prozess nochmal relativ stark ins Ding kommt, wenn es die 2 bis D5 reingegeben wird, sieht der dann auch nochmal mit rein.
Alles weiß ich, die
okay, dann gehen wir mal von Frage 2b zu Frage 2c. Vielleicht nicht das beurteilen, was wir jetzt gesehen haben, das würde ich auch später schieben, aber vielleicht beurteilen das, was wir nicht gesehen haben. Im Sinne von, könnte denn die Interoperabilität bzw. die Angleichung von Offenlegungsthemen oder Metriken weiter verbessert werden, während gleichzeitig eine Verbesserung der Entscheidungsnützigkeit und Kosteneffizienz der bereitgestellten Informationen erreicht wird? Also gibt es Änderungen, die die Interoperabilität erhöhen könnten, die wir jetzt noch nicht gesehen haben? Wenn ja, welche Änderungen würden dafür vorgeschlagen werden und warum? Also was ich aus der Diskussion schon mitgenommen habe, sowohl hier als auch in den Austauschrunden, ein stärkeres Alignment mit den ESRS könnte in einem ersten Schritt mal erreicht werden, weil das noch nicht sehr hoch ist. Und das würde dafür sorgen, dass zumindest die Kosteneffizienz der bereitgestellten Informationen preparer-seitig verbessert werden. Ja, okay, na, wir können ja nur unsere Region sagen. Okay, also das Thema habe ich mitgenommen, abgenickt, das wird sich auch schon wiederfinden. Aber abgesehen von höheren Alignment mit ESRS gibt es noch weitere Ideen, wie die Interoperabilität gesteigert werden könnte. Oder beispielsweise auch das, was ihr auch schon mitgegeben habt aus den Austauschrunden, vielleicht ist ja auch ein Alignment ein stärkeres mit GRI von einigen Unternehmen, das war das, was wir mitbekommen haben, gar nicht mehr gewünscht.
Fragen, wie viele Leute denn noch GRI machen werden zukünftig? Das macht ja ein.
Nein, ich glaube, man sieht ja im Profitfahrt in Deutschland.
Anderen Regionen der Welt anders. Okay. Ich kann ja nur aus einer fan-deutschen Perspektive da auch eine Antwort geben, wo dann sagen, das ist wahrscheinlich, dass sich die Bedeutsamkeit einzelner Standards dann verändern wird. Und das hat ein Grund aber mit reinspielen in das Argument zu sagen, also mehr ESRS und dann passgenauer wird schon helfen, wenn man sagt, das soll internationale Anwendung tatsächlich kommen. Und das hat ja schon besprochen, und das wäre dann nochmal eine Seitenbetrachtung Richtung GRI. Und was TNFD angeht, wissen wir ja auch noch nicht genau, wo das landen wird als Vorlage, sei es dann für Europa, sei es wenn der auch kein, ist jetzt mal nicht der erste Schritt dann sofort zu überlegen, was machen wir mit BioDiff, was machen wir mit BioDiff im Kontext von dem ISSI-Standard. Wir wissen, dass sie da dran forschen, wir wissen, dass sie Erkenntnisse haben, aber wir wissen noch nicht, wie nah das am hinter auch bei diagnostischen Produkt dran ist.
Ich meine, dazu kommen wir später nochmal zu den ganzen Bies.
Ja, dann vielleicht noch ein Kommentar, der eben vorhin kurz Zeitachse besprochen, das ist mit der Konsultation ziemlich genau mit dieser S zusammenhängt.
Ja, das wollte ich auch genau aufmachen.
Wir hatten uns das mal bei uns angeschaut, von den Statistiken her, als wir es vorhin über S1, S2 und Adoption geredet hatten. Und in den meisten Ländern, wo es halt doppelt ist, die machen halt alle die gleiche Logik S2 Mandatory. Ich könnte jetzt keiner nennen, wo S1 Mandatory, selbst wenn 28 oder 29 in der drin steht. Sprich, über diese Logik über S1 zwangsläufig sozusagen verbindliche Anwendung von SASB. Hätte ich jetzt kein Land vor Augen, wo das sozusagen verpflichtend reinkommt. Also im Sinne von, tut es euch denn noch weh, noch mal für 3 Monate, 5 Monate zu warten? Ja. Weil dann ist nämlich der ESRS-Zug zumindest durch. Ja.
Das wäre tatsächlich ein Punkt, den hätte ich jetzt auch nochmal zumindest in die Runde gefragt, wenn man sich die Zeitleisten anguckt. Also diese HESPI-Standards-Konsultation läuft bis Ende November. Veröffentlicht werden sollen sie, also das finale Produkt, Anfang 26. Wenn man sich die Zeitleiste für Überarbeitung Set 1 anguckt, ist dazwischen, glaube ich, nicht genug Zeit, dass man sich das widerspiegelt. Also das wäre halt vielleicht was Grundsätzliches. Müssen wir gucken, an welcher Stelle der Konsultationsfang wir den Hinweis mitgeben. Vielleicht für Interoperabilität ein guter Punkt, da einen Hinweis zu geben, vielleicht die das nach hinten zu ziehen, um dann wirklich, also wenn man Interoperabilität ernst nimmt und auch erreichen will, sollte man zumindest abwarten, um sich an einem fixen Vergleichsobjekt orientieren zu können. Ansonsten.
Okay. Gut. Mit Blick auf die Uhr, vielleicht schaffen wir noch ein Thema. Ich gucke mal, was als nächstes dran wäre. Ich befürchte, das geht nicht schnell, klimabezogene Inhalte, aber wir können mal anfangen. Konsultationsfrage 3, klimabezogene Inhalte. Ganz kurz, es wurde diskutiert, ob die klimabezogenen Inhalte in den CESPI-Standards überhaupt angefasst werden sollen im Rahmen der Überarbeitung. Nee, das war, ich versuche es gerade noch runterzubrechen im Anbetracht der Zeit. Also im Kern hat die Diskussion nur darum gedreht, die Frage, sollen wir nicht? Und Hintergrund war, wenn wir das machen, dann müsste auch die IFRS S2 Industry Based Guidance überarbeitet werden müssen. Und die Frage war, wollen wir das machen? Die Antwort war ja, wir wollen das machen, wir wollen umfangreich überarbeiten, also auch die klimabezogenen Inhalte. Daher die erste Frage, die ISSB beantwortet haben möchte, waren die denn da auf dem richtigen Track? Also stimmen Sie zu, dass der ISSB die klimabezogenen Inhalte in den CESPI-Standards wie im ED vorgeschlagen überarbeiten sollte? Und das sowohl bei den neuen umfangreich überarbeiteten Standards als auch im Rahmen der Folgeänderung. Warum bzw. warum nicht? Also man kann die Frage jetzt so oder so lesen. Wie im ED vorgeschlagen, könnte wieder sehr eine Detailfrage sein. Sind diese Regelungen im Einzelfall und im Detail, die wir vorschlagen, die richtigen Anpassungen bei den klimabezogenen Inhalten? So würde ich die Frage aber an der Stelle nicht verstehen, weil das kommt später noch. Sondern eher, stimmen wir denn zu, dass, wenn die überarbeitet werden, auch die klimabezogenen Inhalte überarbeitet werden? Oder Alternative, sollten nur die klimabezogenen Inhalte ausgeklammert werden bei der CESPI-Überarbeitung?
Das war die Antwort auf der Hand.
Ich habe die Frage mir auch nicht ausgedacht.
Ja, das war ziemlich verkompliziert.
Also im Hintergrund,
Klaus hat noch eine bessere Idee. Das
da würde ich jetzt tatsächlich auch noch mal auf das GHG-Protokoll verweisen und sagen, wie wäre es, wenn wir da einfach mal warten, bis das GHG-Protokoll vorliegt. Dann passen wir alles im EFRS und im CESPI und im ISSB darauf an. Das wäre wahrscheinlich so.
Dann haben wir noch eine weitere Interoperability. Ja.
Also klimabezogene Inhalte meint nicht nur, aber zugegebenermaßen zum sehr großen Teil. Ja, aber Klaus, wie würdest du die Frage dann mal antworten? Ja oder nein oder ja, aber noch nicht?
Ja, aber noch nicht.
Ja,
aber
noch nicht.
Ja, zum richtigen Zeitpunkt.
Okay, geht's dazu weiter? Also ich würde sagen, vielleicht, wenn wir deine Antwort nehmen, ich würde sie zweiteilen, die Frage auf oder die Antwort auf die Frage, wie sie steht, ja. Aber mit dem Nachsatz, aber erst, wenn das Greenhouse-Gas-Protokoll auch überarbeitet ist und als Vergleichsobjekt ein Fixpunkt ist.
Ja, wobei man sagt, man überzeugen soll, wie schnell das tatsächlich passiert.
Also, ja, und ob es uns gefällt nachher noch.
Ja, aber das ist. Also das meine ich, da muss man so eine Übersicht machen, was jetzt hier eigentlich alles dreht und wann wir wo was erwarten und dann nochmal diese, wenn wir jetzt sagen, dieses Timing spielt eine Rolle, wo ist der Jahre-Cut? Also ich denke wahrscheinlich, erstmal entscheidend ist wahrscheinlich der ESS-Cut im Sinne von tatsächlich Anwendung in der Praxis und dann haben wir einfach halt diese Bewegung dann auch noch weiter drehen und möglicherweise auch noch eine Anpassung für auch schon im Primchen.
Ja.
Alles notiert und mitgenommen und ebenfalls notiert und mitgenommen, ich sehe keine Wortmeldung, die sagt, nein, im Rahmen der CESPI-Überarbeitung sollen klimabezogene Inhalte aus den und den Gründen ausgeklammert werden. Ist auch ein Timing-Problem, aber ich meine so grundsätzlich nicht.
Das Timing-Problem kann man durchaus dann nicht wieder aufnehmen. Aber das andere, glaube ich, ist mal sozusagen gesagt, jetzt haben wir schon so weit gearbeitet und das wäre widersinnig umgefallen hinter sich.
Okay. Mit Blick auf die Uhr und 4 Minuten frage ich mich, ob es sinnvoll ist, das Thema noch aufzumachen. Ich gucke mal kurz, wann die nächsten Fragen kommen würden. Und ich befürchte, das schaffen wir nicht in 4 Minuten.
Ja.
Ich ein bisschen was gestartet.
Okay. So, gut. Dann nutze ich die 4 Minuten noch. Dann gucken wir uns mal zumindest wieder einen Überblick die vorgeschlagenen Änderungen an den klimabezogenen Angaben an. Wie gesagt, wieder nicht über alle neuen Standards, sondern an ausgewählten Beispielen. Fangen wir an mit der Industry Coal Operations. Klimabezogene Inhalte ist ja nicht sehr genau. Das betrifft bei Coal Operations jetzt schon, wie von Klaus vermutet, das Thema Treibhausgasemissionen. Aber bei Coal Operations wäre es auch noch ein zweites Thema, nämlich Klimaresilienz. Wenn wir uns dann die Änderungen angucken, bei Coal Operations und den Treibhausgasemissionen sehen wir 3 Metriken. 2 Metriken gab es vorher schon, die wurden beide überarbeitet und 1 Metrik kommt neu dazu, zu den Methanemissionen. Was sind jetzt die wesentlichen Änderungen an diesen Metriken? Hatte ich schon gesagt, insbesondere im Hinblick auf die technischen Protokolle zu Metrik 1 und 2 wurden viele Inhalte gestrichen und stattdessen durch einen Verweis auf die Vorgaben in AlphaSS2 ersetzt. Wie gesagt, wahrscheinlich zweckmäßig vor dem Hintergrund, dass Prämisse der Überarbeitung war, dass ein Unternehmen S1 und S2 zusammen mit den CESPI-Standards anwendet. Bei der 2. Metrik wurde gestrichen die Diskussion von lang- und kurzfristigen Strategien und Plänen. Also da wurde was rausgestrichen. Und wie gesagt, Metrik zur Gesamtmenge der Scope 1 Methanemissionen aufgenommen. Ist aber auch eine eigene Konsultationsfrage an der Stelle.
Weil das jetzt hier spezifisch Coal und das betrifft aber auch andere Industrien wie Oil and Gas, hat sich ISSB geäußert, inwieweit die schon vorhandene, und ich meine nicht GRI und KUKA, diese vorhandene industriespezifische Reporting Requirements, die einzelne Industrien schon für sich erarbeitet haben, auf internationaler Ebene berücksichtigen. Also beispielsweise Oil Gas, das betrifft in Teilen auch Coal, die haben ja diesen IPCA-Standard.
IPCA ist ein Stichwort, hatten wir zumindest in der Austauschrunde meiner, wenn ich mich richtig erinnere, keine Bezugnahme auf IPCA in den CESPI-Standards. Das war auch ein Kritik. Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Ding, weil diese vorhandenen industriespezifischen Reporting-Standards, da ist ja auch schon jahrelange Arbeit und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, Anwendung. Diese Standards werden seit Jahr und Tag angewandt und werden auch vom Kapitalmarkt als industriespezifischer Standard anerkannt und quotiert und geschätzt. Also das wäre noch vielleicht was für die ganz am Anfang allgemeine Frage in Sachen Interoperabilität, dass man auch das nochmal aufnimmt. Wo gibt es denn für aus der Industrie heraus erarbeitete industriespezifische Reporting-Standards auf internationaler Ebene, die bereits absolut Common Practice sind in der jeweiligen Industrie und entsprechend auch vom Kapitalmarkt genutzt werden seit Jahr und Tag in Bewertungen.
Nur der Disclaimer, also müssen wir reingucken, das war der Darstellung jetzt geschuldet, das ist nur die Übersicht. Wir müssen die technischen Protokolle gucken und ich sage auch nicht, bei der Überarbeitung des CESPI-Standards wird schon viel auf andere Quellen und Referenzen noch verwiesen. IPCA ist jetzt bloß ein blödes Beispiel, weil das war genau das, was bei uns bei der Austauschrunde zu Oil and Gas genannt wurde, was nicht oder wenn dann noch zu wenig, müssen wir nochmal
gucken. Ja, das hat mit einer der prominentesten industriespezifischen Berichtsstandards, der am etabliertesten ist und von allen Öl- und Gasfirmen beispielsweise angewendet wird, dass das vielleicht noch nicht das Grund um Gelbe vom Ei ist und sich andere noch was anderes wünschen würden, ist ja das eine, aber dass man darauf schon mal aufkochen kann. Das startet ja sicher alles das andere.
Aber ich nehme das mit und mit Blick auf die Uhr und die Aktivitäten, die wir sehen, wir packen zusammen. Das wäre ein guter Einstieg fürs nächste Mal. Ich würde dann da gerne weitermachen und dann können wir vielleicht auch mal zumindest beispielhaft jetzt für die klimabezogenen Inhalte mal in die technischen Protokolle reingucken und dann auch wirklich gucken, auch auf, also auf IPCA jetzt nicht, aber auch auf andere Industriestandards und Rahmenwerke da vielleicht noch Bezug genommen wird. Müssten wir mal wirklich im Detail für die einzelnen Beispiele gucken.
Das denke ich auch noch, weil ein bisschen ja nicht Realität anbrotet wollen. Das war auch noch ganz hilfreich. Also ich habe einen sehr starken Interoperability geschrieben, Ich würde jetzt sagen, wir machen Schluss für 16:01 Uhr. Zwischen allen Minuten überhaupt. Vielen ganz herzlichen Dank heute für dieses Schlussrundes. Auch nochmal ganz herzlichen Dank an Erika und Nicolette Wienke und andere, die jetzt nicht so dazu dass es so toll geklappt hat. Und mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr.
Hier, die falsch. Da gibt es auch noch eine Wein. Der andere ist da nicht zu tun.
Ich habe die Ideen, die gestern schon besprochen wurden, mit Münster.
Ja. Schlüsseldorf. Wir werden das mal.
Erika?
Wir machen das auf jeden Fall.
Hast du die Aufnahme noch?
Ja. Was ist?
Die Aufnahme kannst du die noch mal. Ja. Ja. Danke.
Also muss ja das. Dann muss ja ein bisschen Spaß auch machen.
Ja. Das ist ein Tübingen, das müsste man mit.